Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel Sein, dem psychologischen Podcast rund um die Themen Sensibilität und Begabung und den damit einhergehenden persönlichkeitsbedingten Eigenschaften. Mein Name ist Britta Sperling, ich bin Psychologin und Musiktherapeutin und freue mich, dass du heute dabei bist. Heute möchte ich einen weiteren Themenbereich öffnen, der vor dem Hintergrund des Sensibilitätsthemas, des Hochsensibilitätsthemas immer wieder aufploppt, der auch eine hohe Relevanz hat in der Arbeit und auch im Verstehen des eigenen Funktionierens, Reagierens, wenn wir den Blick Richtung Trauma richten und Richtung Hypervigilanz als Traumafolge. Denn hier ist es mitunter gar nicht so einfach, für sich selber auseinander zu dröseln und zu klären, welche Reaktionsweisen auf eine Art Veranlagung, Persönlichkeitsmerkmal, Temperament zurückzuführen sind und was an Überregbarkeiten und einem stark gestressten und aus dem Takt geratenen Nervensystem vielleicht auch mit Aspekten von Traumafolge zu tun haben könnte. In dieser Folge wird es auch wieder Fakten und Basiswissen geben zu dem Thema Trauma und Traumafolge. Und ich möchte dann eben den Fokus besonders darauf richten, wie die Gegenüberstellung oder gegebenenfalls auch das Ineinanderwirken von Hochsensibilität und Trauma aussehen kann. Es gibt tolle Kreatorinnen, die diesen Bereich sehr fachkundig und auch sehr facettenreich bearbeiten. Und ich mag hier besonders den Podcast von Verena König erwähnen, den ich sehr gerne höre und die auch immer wieder die große Bedeutung auch auf einer etwas größeren gesamtgesellschaftlichen Ebene hervorbringt, was wir mit dem Verständnis über Trauma erreichen könnten auf so vielen verschiedenen Ebenen und wie das Wissen für Trauma eigentlich der gesamten Menschheit zugutekommen kann in der Auseinandersetzung mit wirklich großen Themen. Auch in der Folge Nummer 16 habe ich mit meiner Kollegin Judith Kiliani schon mal ein bisschen in das Thema reingeblickt, als wir uns die Frage gestellt haben, wie es sein kann, dass sich so viele Menschen mit dem Hochsensibilitätskonstrukt identifizieren und was da gegebenenfalls eben auch noch für andere Themen dahinter stecken können. Auf der Ebene von Trauma ist es eigentlich so, dass wir da schon eine relativ klare Vorstellung und Begriffsdefinition auch haben, um was es sich handeln muss, um von einem Trauma zu sprechen. Es wird ja heute doch auch so in diesem Bereich recht inflationär gebrauchter psychologischer Fachtermini im Alltag immer mal wieder sehr schnell auch gesagt, genauso wie der Begriff Trigger, der ja letztendlich auch in diesen Bereich Psychotraumatologie fällt. Aber demnach sprechen wir von einem Trauma, wenn es sich um ein tiefgreifendes Ereignis handelt. Und zwar um eins, das bei nahezu jedem Betroffenen ein Gefühl tiefer Verzweiflung auslösen würde. Bis zu einem gewissen Grad ist das natürlich subjektiv beeinflusst und bedingt, denn das Ereignis ist natürlich letztendlich ein Auslöser, auf den unterschiedlich reagiert werden kann, aber der Schweregrad, um das, die Traumakriterien zu erfüllen, ist eben so, dass es sich um was ganz existenziell Bedrohliches handelt. Es sind also auf jeden Fall Gefühle von Ohnmacht, Hilflosigkeit und absolut existenzieller Überforderung, die mit einem Trauma einhergehen. In den klinischen Beschreibungen befinden wir uns dann hier in den Bereichen, wo wir eben häufig die PTBS-Diagnose vorfinden, also die posttraumatische Belastungsstörung, die eben auf trauma- und stressbezogene Veränderungen im Nervensystem münzt und abzielt. Und jetzt jüngst seit den Revisionen oder der revidierten Form der Klassifikationssysteme ist auch noch die KTPTBS dazugekommen. Hier sprechen wir von der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Und diese Erweiterung, die trägt eigentlich der Tatsache Rechnung, dass wir eben nicht nur einzelne Schocktraumata erleben können, wo es also um ganz konkrete Einzelereignisse geht, sondern es gibt eben genauso Zustände, wo es um langanhaltende und wiederkehrende, sehr belastende und intensive Erfahrungen gehen kann. Die komplexe posttraumatische Belastungsstörung ist also etwas, was irgendwie ein breiteres Spektrum beschreibt und was auf sehr viele Beeinträchtigungsebenen münzt. Also sowohl affektiv als auch psychosozial und kognitiv sind da eben starke Veränderungen spürbar und zu verzeichnen, so dass eben ja neben dem eigentlichen Ereignis oder den Ereignissen auch massive Einschränkungen in den zwischenmenschlichen Interaktionen resultieren und natürlich auch in der Regulation von Emotionen und im gesamten Selbsterleben. Also bei der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung haben wir es von einer Auswirkung und von einer Intensität nochmal mit einem größeren Spektrum zu tun. Etwas milder zu klassifizieren sind akute Belastungsreaktionen und auch akute Stressreaktionen oder auch Anpassungsstörungen genannt, die häufig so nach krisenhaften Veränderungen im Leben oder nach Einzelbelastungsereignissen dann als Diagnosen gestellt werden können. Aber jetzt schauen wir uns erstmal nochmal an, welche unterschiedlichen Traumaformen unterschieden werden. Also anlehnend an die Diagnosen, die ich gerade erklärt habe, gehen wir eben bei der posttraumatischen Belastungsstörung weitestgehend von so etwas wie einem Schocktrauma aus. Also alles Dinge, die auf Einzelereignisse gemünzt sind, wo beispielsweise ein schwerer Unfall oder auch so etwas wie Naturkatastrophen im Unterschied eben zu so etwas wie einer sequentiellen Traumatisierung, also etwas, was immer wieder aufeinander folgt, zum Beispiel eben, wenn eine Kindheit in einem sehr traumatisierenden Elternhaus, langanhaltende, sehr schwerwiegende, missbräuchliche Beziehungen und all das, was mit wiederkehrenden und anhaltenden massiven Belastungszuständen zu tun hat. Man spricht hier auch vom sogenannten Entwicklungs- oder Bindungstrauma. Damit ist eigentlich dasselbe gemeint, das ist ein Synonym, was beschreibt, dass Traumatisierung aus gestörten, sehr belasteten Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit eben erwachsen können, wo das, was man so aus der tiefen Psychologie als Urvertrauen bezeichnen würde, wo das eben massiv gestört wurde, wo kein Sicherheitsgefühl in dem Sinne etabliert werden konnte, so dass die Welt generell als ein extrem unsicherer Ort verstanden wird und es immer wieder zu Momenten im Leben kommt, wo man damit konfrontiert ist, dass einem ein tiefes Vertrauen und ein tiefes Sicherheitsgefühl fehlt. Bei Bindungstraumata, die nicht aufgearbeitet werden konnten, nicht integriert werden konnten, können wir noch eine zusätzliche Ebene mit in Betracht ziehen und sowieso, wenn wir in die Historie blicken, uns mit unseren Vorfahren beschäftigen, kommt eben die ja doch sehr erhellende und interessante Perspektive der Transgenerationalität eben mit ins Spiel. Also das, was wir als generationsübergreifende Traumatisierung bezeichnen würden, wo so etwas wie Musterweitergabe stattfindet, wodurch den Umgang innerhalb der Beziehungen und zu den nahen Bindungspersonen bestimmte Themen und psychologische Konflikte weitergegeben werden. All das spiegelt sich bis hin auf einer biologischen Ebene, also in einer genetischen Perspektive wieder. Und hier sind wir in einem wirklich interessanten Bereich der Epigenetik unterwegs, wo davon ausgegangen wird, dass zu einem gewissen Teil so etwas wie Trauma auch vererbt werden kann durch die Art und Weise, wie das Nervensystem anspringt, wie es reagiert und letztendlich auch, wie mit Stress und starken Belastungen umgegangen werden kann und wie diese verarbeitet werden können. Denn Reaktion auf Traumatisierung, ich sagte das am Anfang schon, ist letztendlich auch eben etwas, potenziell doch sehr Subjektives, denn die Traumatisierung als solches steckt ja nicht in dem, was Vorfeld, also nicht im Ereignis per se, sondern in dem, wie die Person auf dieses Ereignis reagiert. Also ein Trauma wird dann zum Trauma durch die Reaktion der Person. Und hier sind natürlich ganz, ganz unterschiedliche Bewältigungsmechanismen im Spiel, Stichwort Resilienz. Also das gleiche Ereignis kann für den einen zur lebenslangen Aufgabe werden in der Bewältigung, in der Integration, wohingegen für einen anderen die Umstände und die Möglichkeiten vielleicht ganz anders gelagert sind. Und dann ist es auch nochmal wichtig zu unterscheiden, ob die Traumatisierung menschengemacht ist oder ob es sich um so etwas handelt wie zum Beispiel Naturkatastrophen. Da kann man auch den Begriff kollektiver Traumatisierung ein bisschen benutzen, denn das ist etwas, was viele betrifft. Das hat nicht so sehr diesen ganz spezifischen individuellen Charakter und der große Schutzfaktor, der darin liegt, ist natürlich, dass es gemeinsam besprechbar ist, dass es dadurch ja eine Gemeinschaftsdimension, eine gesellschaftliche Dimension auch gibt, wenn eben gemeinsam eine Katastrophe erlebt wird und dass darin eben auch wieder spezifische Bewältigungsmöglichkeiten liegen. Wohingegen ja menschengemachte Traumatisierung immer noch mal eine ganz andere Note mitbringen und auch noch mal eine ganz andere Verletzbarkeit auf der sehr ja interpersonellen Ebene. Also das erschüttert Beziehungsvertrauen, Vertrauen in Menschen noch mal auf eine ganz andere Art und Weise. Im Übrigen gibt es auch so etwas wie sekundäre Traumatisierung. Da sprechen wir von, wenn durch das reine Miterleben oder auch durch empathisches Einfühlen, durch empathisches Dabeisein, zum Beispiel in Berufen, in denen dies Gegenstand ja, des alltäglichen Geschehens ist, wie bei Notfallärzten oder Ärzten generell, bei Therapeuten, Notfallsanitätern und so weiter. Hier kann auch über die Dauer der Zeit einfach ja, eine hohe Belastung sich anhäufen, wo am Ende auch Traumasymptome bei der Person erlebt werden. Die Tiefenpsychologie würde hier vielleicht so klassischerweise von Gegenübertragungsgeschehen sprechen. Also, dass letztendlich durch ja, das Mitfühlen, durch die intensive emotionale Auseinandersetzung mit den Inhalten, die einem präsentiert werden und mit dem, was man sieht, hört und fühlt, ebenfalls traumaähnliche ja, Erscheinungen sich zeigen können. Gemein ist jeder Art von Traumatisierung die Tatsache, dass die Fähigkeit, diese unglaublich intensiven Ereignisse zu verarbeiten, dass die einfach ja, überstiegen wird. Also es ist eine Wucht, eine Überflutung und hinterlässt den menschlichen Organismus häufig mit starken Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühlen, weil eben auch potenziell eine Lebensbedrohung empfunden wird. Es geht also immer um was sehr Massives, Überwältigendes und eine ganz extrem ängstigende Erfahrung und eine Art maximale Stressreaktion für den menschlichen Organismus, sprich für das Nervensystem. Du hast vielleicht schon mal gehört, dass das Nervensystem bei maximaler Bedrohung in den sogenannten Fight-or-Flight-Modus kippt und ja, hier eine unwillkürliche Stressverarbeitung vom ganzen System getragen wird. Das heißt, der Körper reagiert völlig unwillkürlich, ist in dem Moment auch nicht steuerbar und es läuft eine Stressachse ab, die ja, den Körper mit ganz massiven Stresshormonen flutet, wo sämtliche Hirnregionen sehr aktiv sind, die den Organismus entweder dazu befähigen, ganz viel Kraft aufzuwenden, zu kämpfen oder eben zu flüchten. Und es gibt aber auch noch einen dritten Modus, das ist der sogenannte Freeze-Modus, wo der Körper in eine Art Todstellreflex gerät und es wie eine Art Schockstarre einsetzt. Bis hin zur Bewegungsunfähigkeit ist also der Körper wie gelähmt und gefangen in sich selbst. Und trotzdem wird er gleichzeitig natürlich geflutet von den Stresshormonen und es kann nicht willentlich auf diese Reaktion eingegriffen werden. Wenn der Organismus sich in diesem Zustand befindet, dann ist die Art der Verarbeitung und der Wahrnehmung massiv verändert. Also je höher das Stressniveau, desto stärker verändert sich eben die Art, wie Dinge wahrgenommen und verarbeitet werden. Und letztendlich ist das, was in diesen Extremen und Ausnahmezuständen passiert, dass Bewusstseinsanteile sozusagen fragmentiert werden und dass sie wie so Puzzlestücke durcheinander purzeln und kein einheitliches und schlüssiges Bild mehr der Gesamterfahrung haben. Deshalb ist häufig das hinterher so, dass sich nicht mehr richtig erinnert werden kann oder dass auch eben diese Zustände von Dissoziation entstehen. Vielleicht hast du den Begriff auch schon mal gehört. Dissoziation ist etwas, was ja letztendlich eine starke Schutzreaktion auch der menschlichen Psyche ist. Es ist letztendlich ein sich aus der Welt, aus der Realität zurückziehen. Es können da Empfindungen entstehen, beispielsweise sich außerhalb des eigenen Körpers zu empfinden oder auch ja, die ganze Situation als massiv unwirklich zu erleben. Und diese sogenannten dissoziativen Zustände, die führen eben dazu, dass alles, was in diesen Momenten wahrgenommen wird, in diesen Stücken gespeichert wird und eben nur fragmentierte Sinneseindrücke zulässt. Also zum Beispiel Gerüche oder Geräusche, die man da mitbekommt in dem Moment. Und das wiederum, das ist das, was später zum sogenannten Trigger werden kann, wenn man dann beispielsweise also wieder denselben Geschmack empfindet oder dasselbe hört oder riecht. Und dann passiert das, was für Trauma so typisch ist. Es können eben Flashbacks, die sogenannten Nachhallerinnerungen, aktiviert werden, die einen im Grunde dann wieder in diese Situation zurückbegeben und der ganze Körper eine massive physiologische Reaktion darauf zeigt. Ebenso können sogenannte Intrusionen die Personen begleiten. Das sind dann sowas wie ganz plötzlich auftauchende Erinnerungen, die so in den Gedanken da sind, also dass man so ja von seiner ganzen Gedankenwelt und von seiner Verarbeitung in dieser traumatisierenden Situation irgendwie wie hängen geblieben ist und wie so Eingebungen hat. Und das kann man sich vorstellen, dass das natürlich eine unglaubliche Belastung im Alltag darstellt und dass das natürlich letztendlich auch ja zu viel Vermeidungsverhalten, vielleicht auch zu sehr ungünstigen Kompensationsstrategien beitragen kann und letztendlich ein großer Kontrollverlust über das eigene Leben bedeuten kann. Denn alles das, was infolge eben von Traumatisierung dann auftreten kann, ist so etwas wie eine Verselbstständigung und eine außer Kontrolle geraten des eigenen Körpers. Und genau da sind wir auch schon an dem Punkt, der hier heute zentral sein soll. Nämlich das, was die erhöhte Alarmbereitschaft, die erhöhte Schreckhaftigkeit, die permanente Anspannung des Nervensystems in Traumafolge bedeutet, das ist die sogenannte Hypervigilanz. Hyperarousal, also eine erhöhte Erregbarkeit, ist wie permanent unter Strom stehen, wie immer auf der Hut sein, aber eben getrieben von letztendlich Angst und Stress, also von Besorgnis, von Überregbarkeit, die aufgrund von Belastung entstanden ist. Also das traumatisierte Nervensystem hat dann Schwierigkeiten, von sich aus in die Regulation zu kommen. Es reagiert dann eben überschießend und dysreguliert. Und das bedeutet natürlich, dass der Körper andauernd diesen überhöhten Hormonausschüttungen ausgesetzt ist. Das ist eine massive gesundheitliche Gefährdung auch, weil Entzündungsprozesse dadurch befeuert werden und letztendlich diese Stresskaskaden eben einfach unfassbar anstrengend sind. Und an der Stelle können wir vielleicht direkt schauen, wie der Unterschied zu dem, was Hochsensibilität meint, hier ganz gut aufzuzeigen ist. Hochsensibilität bedeutet nicht, dass man andauernd im Hyperarousal unterwegs ist. Es bedeutet nicht, dass man überall Gefahr sieht und immer unter Anspannung ist. Mit Hochsensibilität ist gemeint, dass man intensiv fühlt, wahrnimmt, sehr gründlich Informationen verarbeitet, dass man potenziell überregbar ist und emotional sehr intensiv sein kann und auch sensorisch stark empfindlich. Aber grundsätzlich gehen diese Intensitäten in den Empfindungen in alle Richtungen. Also nicht nur wie bei der Hypervigilanz in alles, was mit ja, Schreckhaftigkeit, Misstrauen, Ängsten und Stress zu tun hat, sondern der hochsensitive Organismus kann eben auch in das, was wir so als positive Emotionen, positive Gefühle meinen, sehr tief eintauchen, sehr ausschöpfend, sehr ja, badend, sehr mitreißend alles erleben, was beispielsweise mit Kunst, mit Musik, mit Natur zu tun hat, zwischenmenschliche Beziehungen sehr tief empfinden und auch hier eben fähig sein, also grundlegendes Vertrauen zu haben, sich empathisch ja, in andere einzufühlen, tiefe und intensive Beziehungen pflegen zu können, wohingegen Personen, die gerade mit Bindungstraumata unterwegs sind, dadurch häufig eher Schwierigkeiten haben, dass da ja doch eher häufig misstrauische Gefühle auch ja, mit im Boot sind, dass sich sehr viel mit Einsamkeitserleben konfrontiert zu sehen und dass andere lieber auf Distanz gehalten werden. Natürlich ist das nicht, wie ja, so häufig und wie ich das auch immer wieder erwähne, so ganz klar kategorial alles voneinander einfach zu trennen. Das soll jetzt hier so ein bisschen exemplarisch sein, um ein Gefühl für diese unterschiedlichen ja, psychologischen Phänomene zu bekommen. Und natürlich kann das auch ineinander spielen und das ist sogar gar nicht so unwahrscheinlich, wenn wir davon ausgehen, ich habe ja vorhin am Anfang einmal gesagt, die Bewältigungsmöglichkeiten von potenziell traumatisierenden Ereignissen eben sehr individuell unterschiedlich sein können. Es kann also durchaus sein, dass die hochsensitive Person vielleicht in der Verarbeitung von potenziell traumatischen Ereignissen eher Symptome einer PTBS oder einer KPTBS entwickelt. Da wären wir dann wieder bei dem Punkt mit der Vulnerabilität. Es gibt noch zwei, drei andere Unterscheidungsmerkmale, die ganz interessant und ganz prägnant sind, denn ja, wir haben ja gerade so ein bisschen geschaut, was mit den Wahrnehmungen während der Traumatisierung passieren kann, dass eben diese Fragmentierungen entstehen können und das führt ja häufig dazu, dass es ja auch Erinnerungslücken eben gibt und keine aktiven Erinnerungen zum Beispiel aus der Kindheit so einfach zugänglich sind. Hochsensible Menschen hingegen sprechen sehr viel über ganz lebendige Erinnerungen aus der Kindheit. Sie haben oft ganz klare innere Bilder, gekoppelt mit Gefühlen und intensiven Wahrnehmungen. Außerdem ist auch häufig deutlich, dass manchmal eben ja auch kombiniert mit einer sehr spirituellen Haltung so ein ganz tiefer Sinn in vielen gesehen wird. Sie erleben sich zwar häufig als anders, aber nicht als falsch oder defekt oder kaputt. Das ist häufig bei Bindungstrauma, Entwicklungstrauma eben mit diesem tiefen Sinnlosigkeitserleben gekoppelt, wo ja vieles in Frage gestellt wird und die Person als solche insgesamt als ja, unzureichend als falsch empfunden wird. Traumafolge kann sich auch darin widerspiegeln, dass nur schwer mit Ruhe und mit Alleinsein umgegangen werden kann. Dass also immer dann, wenn es um einen herum still wird, eine innere Getriebenheit spürbar wird, eine Nervosität und letztendlich auch die Unfähigkeit, sich ja vielleicht auch mit aktiven Entspannungsverfahren oder so Techniken wie Meditation und so weiter, was ja vielen Menschen gut tut und hilft, auseinanderzusetzen. Denn das wird dann eher als unangenehm und potenziell auch wieder als schwer aushaltbar empfunden. Hochsensible Menschen hingegen suchen bewusst die Zeiten von Ruhe und Reizarmut. Die können diese dann auch sehr genießen und können in dieser Stille und in dieser Ruhe, ja, sehr gut auftanken und sich mit sich selbst verbinden. Sie haben generell auch eine sehr, ja, doch starke innere Ruhe, die sie auch ausstrahlen und sind schon durchaus in der Lage, sich gut selbst zu regulieren. Ihnen fehlen halt manchmal die Rahmenbedingungen dafür oder sie sind nicht so in der Lage, ihre Grenzen angemessen zu verteidigen, um eben sich diese Räume für Ruhe und Regeneration zu ermöglichen. Aber genau da kommt die Person mit der Traumafolge eben an ihre Grenzen. Also sie hat eher Schwierigkeiten, überhaupt so etwas wie Gefühl von Grenzen bei sich zu spüren und gerät dadurch häufig eben auch in so einen Eiertanz von einem extremen Bedürfnis nach Nähe und gleichzeitig aber auch der Schwierigkeit, wirkliche Verbindung und echte, authentische Beziehung zu leben. Und da ist es dann schon eben sehr relevant für einen selber, für das tiefere Verständnis auch auseinanderzuhalten, wie diese Art eben ja, das Nervensystem zu erleben oder Dysregulation zu erleben, zusammenhängen kann, wenn man beispielsweise hochsensitiv in der Veranlagung ist und gleichzeitig Traumatisierung erlebt hat. Denn die Hochsensitivität als solches wird nicht weggehen. Sie ist nicht zu therapieren und sie kann im besten Fall ja auch eine Bereicherung darstellen. Das, was in Traumatherapie geschieht, ist der Versuch oder ja, die Absicht, das Ereignis, was als so hilflos machend und als so ohnmachtsauslösend erfahren wurde, dass das integriert werden kann, dass da also letztendlich dieser Fight, Flight oder Todstellreflexmodus, dass der aufgelöst werden kann, dass die unwillkürliche Reaktion des Nervensystems durchbrochen wird. Dafür wird ganz viel an Emotionen gearbeitet. Es geht ganz viel um ja, Emotionsarbeit, ganz viel natürlich auch um die Arbeit am und mit dem Körper, um mit Anspannung, um mit Überregbarkeit und Selbstberuhigung ja, in Kontakt zu kommen und letztendlich dann die Kontrollüberzeugung auch wieder zurückzugewinnen. Dabei steht ganz klar im Fokus, dass ein Sicherheitserleben wieder zurückgewonnen wird, dass es implementiert werden kann in den Tiefen des eigenen Selbst, dass die Erfahrung von ich bin getragen und ich bin in Sicherheit letztendlich natürlich über die therapeutische Beziehung gemacht werden kann und dass das dann eine korrigierende Beziehungserfahrung ist, die dem Nervensystem das Signal schickt, du bist in Sicherheit und du kannst selber entscheiden und selber reagieren. Das ist jetzt hier sehr verkürzt und rudimentär dargestellt. Es gibt natürlich auch ganz spezifische Verfahren, ganz tolle und interessante Möglichkeiten. Da sei zum Beispiel natürlich die EMDR-Therapie genannt, die mit der bilateralen Stimulation arbeitet. Vielleicht hast du damit auch schon mal Kontakt gehabt oder davon schon mal gehört. Wenn du spezifisches Interesse an Traumatherapie hast, ich werde dir hier auch noch einige gute Tipps und Adressen verlinken, bei denen du dich da intensiver informieren kannst. Denn das ist schon eine sehr anspruchsvolle, eine sehr tiefe Arbeit, wo es sehr viel darum geht, sich auf der einen Seite zu konfrontieren, aber darüber eben auch Kontrolle zurückzugewinnen. Und da ist es besonders wichtig, dass die Arbeit in Beziehung mit dem Therapeuten sich eben sicher und gut anfühlt, damit ja, man da nicht sozusagen in neue Schleifen der Überforderung gerät. Und da ist es bei den Interventionen auch nochmal so, dass wenn wir vom Schocktrauma ausgehen, es schon sehr spezifisch an diesen Einzelsituationen gearbeitet wird, wo das Ziel dann eben auch ist, dass eine schlüssige Erinnerung wieder sozusagen integriert werden kann und die Arbeit, wenn wir von Entwicklungs- und Bindungstrauma sprechen, die ist natürlich auch etwas längerfristiger angelegt und die zielt natürlich wirklich auf diese sogenannte korrigierende Erfahrung ab. Denn hier ist ja wirklich diese dysfunktionale Selbstregulation auf einer sehr ja, tiefgreifenden und sehr ursprünglichen Art entwickelt worden. Das heißt, diese ganz grundlegenden Einsamkeits-, Ohnmachtsgefühle, diese starke Anspannung, das Aufgewühltsein, das lässt sich natürlich nicht mal ebenso in Anführungszeichen reparieren oder ändern. Wir müssen uns nochmal vor Augen führen, was es eigentlich bedeutet, ein Bindungstrauma zu erleben. Wenn du dir vorstellst, wie unfertig und wie schutzbedürftig ein Mensch auf diese Welt kommt, wie er nach Geburt ja, davon abhängig ist, dass man ihm beim Überleben hilft. Er ist allein nicht überlebensfähig. Und dahingehend herrscht einfach oder existiert eine große, große Verletzbarkeit bei allen Menschen. Denn das ist schon eine sehr, sehr frühe existenzielle, ja, Erlebensweise, die sich natürlich auch entsprechend tief im Nervensystem verankert. Und das reicht sogar noch früher in die Embryonalentwicklung rein, denn das sich entwickelnde System des Embryos ist ja mit dem System der Mutter im Mutterleib verwoben. Und natürlich, wenn die Mutter massiven Stressoren ausgesetzt ist, wenn sie starke Ängste erleidet, wenn also der Körper der Mutter permanent überregt ist, mit Stresshormonen geflutet wird, natürlich schlägt sich das auch dann schon auf das sich entwickelnde Nervensystem des Embryos nieder. Und später dann nach der Geburt ist das Baby so massiv darauf angewiesen, dass es von außen feinfühlig und ja, fein wahrnehmend koreguliert wird. Das heißt, es braucht im Grunde diesen äußeren sicheren Hafen, der einspringt, wenn die eigenen Stressreaktionen einen zu überfluten drohen. Also eine Antwort auf massive existenzielle Empfindungen des Säuglings durch die enge Bezugsperson, Mutter oder Vater. Das spielt jetzt nicht so eine große Rolle, aber entscheidend ist, dass wir hier von einer sogenannten hinreichend guten Koregulation sprechen können. Es geht nicht um Perfektion. Es geht auch nicht darum, dass eine Mutter nicht mal ja, gestresst reagieren darf oder selbst in ihrer Überforderung unfeinfühlig antwortet, sondern es geht um ein grundlegendes Gefühl. Es geht so um etwas wie ja, eben die Welt als grundsätzlich sicheren und freundlichen Ort zu erleben, von Beginn an, wo ich versorgt werde, wo man sich um mich kümmert und wo man auf meine Bedürfnisse reagiert und antwortet. Und da ist es leicht, sich vorzustellen, wenn eben viele unbearbeitete Themen bei den Bezugspersonen selber vorliegen, wenn da eben auch vielleicht unbearbeitete Traumata, psychische Erkrankungen oder andere Dinge mit reinspielen, dass die Dynamik in der Reaktionsweise natürlich nicht unbedingt grundlegend von Vertrauen und tragfähiger Sicherheit geprägt ist. Und deshalb, und das finde ich jetzt an der Stelle nochmal eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir auch bei der ganzen Neurodiversitätsdebatte, Diskussion, Bewegung, wie wir es auch immer nennen wollen, bitte, bitte diese Aspekte nicht aus dem Blick verlieren. Natürlich sind Nervensysteme unterschiedlich, natürlich sind sie auch von Geburt an unterschiedlich, aber Psychodynamik und Bindungserleben im frühen Entwicklungsstadium und in der frühen Kindheit haben immer Einfluss, haben immer eine Bedeutung. Es schließt sich nicht aus. Es ist zwar komplex und kompliziert, das auseinanderzuhalten und für sich Erkenntnisse zu gewinnen. Aber wenn wir uns darauf einlassen, nicht nach einfachen Lösungen und Erklärungen zu suchen, dann kann das wirklich tiefgreifende Erkenntnisprozesse hervorrufen. Und ich glaube, es ist niemandem geholfen, wenn wir immer neue Konzepte und immer neue Vorstellungen, biologische Vorstellungen davon über die Menschen legen, wie sie so funktionieren und sind, wenn wir an dem, was so fundamental ist, vorbeireden, nämlich an früher Beziehung, früher Bindungserfahrung und dem, was uns Menschen eigentlich ausmacht, nämlich in was für einer Art und Weise wir diese Welt erleben, wenn wir ganz, ganz klein und verletzlich sind. Und in der Hinwendung zu diesen Zusammenhängen steckt eben dann auch das, was man als posttraumatisches Wachstum oder posttraumatic growth bezeichnet. Die Chance, über die Auseinandersetzung, Bewusstwerdung und Integration der eigenen frühen Bindungserfahrungen ein ganz tiefes Verständnis über den Kern des eigenen Selbst zu erlangen und auch über die Art und Weise, wie man so funktioniert und an welchen Stellen in Beziehungen, im Leben, in verschiedenen Kontexten man vielleicht auch an Grenzen gerät und immer mal wieder erinnert wird, was einen im Leben an grundlegenden Themen und Mustern so umtreibt. Und da tragen wir auch alle eine gewisse Verantwortung tatsächlich mit, wenn wir uns dem hinwenden, denn das Ganze hat wirklich eine hohe gesellschaftliche und kollektive Bedeutung. Gerade Stichwort, wenn wir von der Weitergabe von Traumatisierung sprechen und dem, was wir als Transgenerationalität bezeichnen. Verena König hat in einer Podcast-Folge gesagt, der Irrsinn in dieser Welt lässt sich nur verstehen, wenn wir Trauma verstehen. Und ich glaube, da ist eine Menge Wahres dran. Und deshalb nehmen wir dieses Thema auch noch mit in die nächste Folge. Wenn ich Katrin Borkhoff hier zu Gast habe, die als traumasensibler Embodiment Coach eine ganz besondere und wirkungsvolle Art und Weise gefunden hat, über den Körper an tiefe Schichten vorzudringen, an tiefen Themen zu arbeiten und den Körper immer mit einzubeziehen. Und sie wird uns Einblicke in das geben, was Embodiment ist, was es bedeutet und ihren persönlichen Weg, wie sie dorthin gekommen ist. Und darauf freue ich mich schon sehr. Bis dahin nun erstmal alles Gute, bis zum nächsten Mal.